Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rode, guten Morgen. Bei den anstehenden Wahlen in Tschechien zeigt sich, dass Kandidatinnen und Kandidaten eher mit ihrer Persönlichkeit punkten wollen als mit ihrer Parteizugehörigkeit. Ein Thema unserer Sendung. Außerdem sprechen wir über dauerhafte Differenzen und neue Annäherungen zwischen der Regierung Polens und der Europäischen Kommission. Gleich aber erstmal der Blick in die Ukraine und auf die russischen Pseudo-Referenten. Er kam anderthalb Stunden zu spät, wiederholte dann in seiner kurzen Rede bekannte Vorwürfe gegen die Ukraine sowie westliche Unterstützer und ging schließlich, ohne sich einer Diskussion zu stellen. Der Auftritt des russischen Außenministers Lavrov gestern Abend im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verdeutlicht, ein Einlenken Moskaus im Ukraine-Krieg ist weiter nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die Woche stand eher im Zeichen einer verbalen und militärischen Aufrüstung. Hinzu kommt, dass ab heute in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk im Osten sowie in Cherson und Saporischja im Süden sogenannte Referenden abgehalten werden. Die Bevölkerung soll über einen Anschluss an Russland abstimmen. Die internationale Kritik ist groß. Selbst vergleichsweise russlandfreundliche Regierungen sprechen von Schein-, Pseudo- oder einseitigen Referenden. Ivan Hajvanovic ist freier Journalist in Kiew. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, was Russland seiner Meinung nach mit den sogenannten Volksbefragungen beabsichtigt.
Ja, Russland versucht, die derzeit besetzten Gebiete unter seiner Kontrolle zu behalten und zumindest irgendwelche rechtliche Grundlagen dafür zu schaffen. Aber insofern Putin und seine Clique die rechtliche Wertlosigkeit ihres Vorgehens selbst verstehen, greifen sie zur nuklearen Erpressung.
Haben Sie selber denn Kontakte in die entsprechenden Regionen und können uns sagen, wie genau diese sogenannten Volksabstimmungen dort ablaufen sollen, wie sie eventuell vorbereitet wurden oder welchen Einfluss Russland dort auf die Bevölkerung nimmt?
Meine Bekannten aus diesen Regionen sind ausgereist, aber glaube ich, dass über die Vorbereitung und über Durchführung von Pseudo-Referenden braucht man überhaupt nicht zu sprechen. Denn sie sind von Anfang bis zum Ende ein Fake. So zum Beispiel in Cherson. Ja, in Cherson gibt es sogar kein Mobilfunk mit der Ukraine. Dort wird auch Internetanschluss abgeschnitten. Deswegen gibt es nicht so viele Möglichkeiten zu kommunizieren.
Muss man denn eigentlich Ihrer Ansicht nach unterscheiden zwischen Donetsk und Luhansk einerseits, wo ja schon sogenannte Volksrepubliken ausgerufen wurden, und Cherson und Saporischja, die ja eher im Süden liegen, auf der anderen Seite? Ist das ein Unterschied?
Ja, in den Regionen Saporischja und Cherson ist das alles, was dort geschieht oder geschehen wird, besonders krass. Weil sogar nach russischen Aussagen sind das ukrainische Regionen. Und im Unterschied zu Donetsk oder Luhansk haben diese Regionen sich nicht einmal fiktiv zu Staaten erklärt.
Wenn diese Scheinreferenden so ausgehen wie erwartet, nämlich zugunsten Russlands, wie sollte die Ukraine damit umgehen?
Erstens besteht kein Zweifel daran, dass die Ergebnisse dieser Pseudo-Referenden bereits geschrieben sind, nämlich zugunsten Russlands. Und zweitens wird die Ukraine, glaube ich, auf sie einfach keine Rücksicht nehmen. Genauso erfolgreich könnte Putin vielleicht die Annexion des Mondes verkünden.
Bleiben wir mal bei Russlands Präsident Putin. Der hat rhetorisch diese Woche direkt oder auch zwischen den Zeilen unterstrichen, dass Russland im Grunde zu allem entschlossen sei, inklusive Atomschlag, so konnte man das zumindest verstehen. Außerdem hat er die Teilmobilmachung angeordnet, wodurch etwa 300.000 Soldaten zusätzlich an die Front kommen könnten langfristig. Wie wird das Ganze in der Ukraine aufgenommen?
Sowohl die Gesellschaft als auch die Streitkräfte der Ukraine bleiben entschlossen, ihr Territorium nicht abzutreten. Und was die Mobilmachung betrifft, so will sich kurz- und mittelfristig nicht viel ändern. Erstens führte Russland bereits seit Monaten eine verdeckte Mobilisierung durch. Und zweitens wird die Ukraine jetzt von 700.000 Soldaten verteidigt und im Allgemeinen gibt es 1 Million Menschen im Verteidigungssektor. Um dem Angreifer erfolgreich entgegenzutreten, brauchen wir zuallererst schwere Waffen. Auch aus Deutschland, das sich weigert, uns Panzer zu liefern.
Zumindest bestimmte Panzer. Herr Jovanovic, ich würde gerne noch mit Ihnen über ein weiteres wichtiges Thema aus dieser Woche sprechen. Ein Gefangenenaustausch, nach Angaben der ukrainischen Armee, der größte bisher, gut 200 Ukrainer gegen etwa 55 Russen. Wie wichtig ist dieser Austausch für die Ukraine?
Diese Menschen sind Helden und ihr Leben ist in russischer Gefangenschaft in Gefahr. Deshalb ist natürlich es wichtig, dass sie zurückkehren, dass sie befreit werden.
Unter den Menschen, die die Ukraine an Russland ausgetauscht hat, zu denen gehört unter anderem Viktor Medvedchuk, ein ukrainischer, sehr russlandfreundlicher Politiker, der im April sozusagen festgesetzt wurde in der Ukraine. Eine bedeutsame Persönlichkeit, sage ich mal. Und war es Ihrer Meinung nach richtig, diesen Faustpfand, den die Ukraine da in der Hand hat, jetzt einzutauschen?
Ich glaube schon, weil zumindest damit hat er zugunsten der Ukraine gedient, dass gegen ihn 200 ukrainische Soldaten ausgetauscht wurden. Und ja, was Medvedchuk so wichtig macht, ist tatsächlich, dass er ein der führenden Politiker in der Ukraine waren, die in der Ukraine für Russland gearbeitet haben. Und es genügt zu sagen, dass Wladimir Putin der Pate von Medvedchuks Tochter ist.
Kommen wir nochmal zu den anderen ukrainischen Kämpfern, die jetzt aus der russischen Gefangenschaft freigelassen wurden. Darunter sind viele, die im Azovstal in Mariupol gekämpft haben. Das war ein ganz symbolischer, wichtiger Kampf damals, der sich sehr lange hingezogen hat. Diese Kämpfer, die wurden jetzt in die Türkei gebracht und sollen dort laut Präsident Zelensky bis zum Ende des Krieges bleiben. Jetzt ist es nichts Ungewöhnliches, dass Gefangene nicht direkt in das entsprechende Land, sondern erstmal ins Ausland gebracht werden. Aber diese zeitliche Ansage bis zum Ende des Krieges, wie ordnen Sie das ein? Wie kommt das zustande? Was ist der Hintergrund?
Leider weiß ich nicht mehr als Sie. Vielleicht war das eine Russlandsbedienung, damit diese Azov-Kommandeure nicht zurück in die Ukraine kehren und wieder gegen Russland kämpfen.
Die Kämpfer des Azov-Regiments, die waren, haben wir schon gesagt, in Mariupol im Einsatz und haben dort teilweise auch kritisiert, dass sie, etwas salopp gesagt, sich im Stich gelassen fühlten zeitweise und zu wenig Unterstützung aus Kiew bekamen. Was nehmen Sie an, wird diese Kritik jetzt eventuell noch mal lauter werden und diese Diskussion eventuell neu entbrennen?
Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt die Zeit ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Aber auch schon später nach dem Krieg, nach dem Sieg, werden auch die anderen Fragen geklärt werden. Unter anderem, wie die Russen so schnell nach Mariupol vormarschiert sind.
Das war Ivan Hajvanovic, der freie Journalist, lebt in Kiew. Wir sprechen derzeit immer freitags mit ihm über die Lage in der Ukraine. Es hatte Seltenheitswert, was vor etwa einem Jahr in Tschechien geschah. Am Tag nach der Parlamentswahl musste Staatspräsident Miloš Zeman ins Krankenhaus und wurde auf die Intensivstation verlegt. Und so dauerte es 7 Wochen, bis der Präsident schließlich Petr Fiala zum neuen Ministerpräsidenten ernannte. Der steht nun einer Regierung aus 5 Parteien vor. Und das allein zeigt bereits, wie zersplittert die politische Landschaft in dem osteuropäischen Staat ist. Diese Zersplitterung, die könnte sich bei den Kommunal- und Senatswahlen in Tschechien fortsetzen. Sie finden heute und morgen statt. Die Persönlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten scheint dabei wichtiger zu sein als ihre Parteizugehörigkeit. Kilian Kirchgessner berichtet.
Zu den fleißigsten Wahlkämpfern gehört ein Mann, der selbst gar nicht zur Wahl steht. Andrej Babiš, Multimilliardär und früherer tschechischer Premierminister, ist seit Wochen unterwegs durch Tschechien. Mit einem Wohnmobil hält er auf den Marktplätzen, selbst von kleinen Orten, um mit den Bürgern zu sprechen. Babiš ist Chef der linkspopulistischen Bewegung ANNO. Aber obwohl die Kommunalwahlen bevorstehen, hat seine wichtigste Botschaft mit der Lokalpolitik nichts zu tun. Sie haben die Möglichkeit, diese Wahl als Referendum über die Regierung zu nutzen. Wer unzufrieden ist mit der Regierung, sollte in den Kommunen und in den Senat keine Vertreter der Regierungsparteien wählen. Geben Sie ihnen klar zu verstehen, dass sie nicht wollen. In Prag ist eine liberal-konservative Regierung am Ruder. Wegen der steigenden Energiepreise und der hohen Inflation sehen Populisten von links und von rechts eine günstige Gelegenheit zum Angriff. Und weil erst in 3 Jahren die nächste Parlamentswahl ansteht, versuchen sie, die Kommunalwahl zum Referendum umzudeuten. Ganz einfach wird dieses Unterfangen nicht, urteilt der Prager Politologe Petr Jübtner von der Karls-Universität. Die tschechischen Kommunen gehören zu den kleinsten in Europa und die Wahlen in 200 Einwohnerdörfern sind natürlich etwas ganz anderes. Wo jeder jeden kennt, tritt die große Politik in den Hintergrund. Das ist seine Vermutung. Anders könnte das in den großen Städten aussehen und bei den zeitgleich stattfindenden Senatswahlen. Der Senat ist die obere Kammer des tschechischen Parlaments. Wer dort einziehen will, muss mehr als die Hälfte aller Stimmen in seinem Wahlkreis auf sich vereinen. Das dürfte nach Auffassung von Meinungsforschern ein Vorteil für die Kandidaten der politischen Mitte sein. Bei anderen Umfragen allerdings schneiden die Populisten stark ab. Wären jetzt Parlamentswahlen, so legen es die Umfragen nahe, würde Andrej Babiš mit großem Abstand zum Wahlsieger. Auf Platz 2 würden erstmals die Rechtsnationalisten landen. Erst an dritter Stelle finden sich die konservativen Bürgerdemokraten des amtierenden Premierministers Petr Fiala. Welche Auswirkungen hat diese Krise der traditionellen Parteien für die bevorstehenden Kommunalwahlen? Politologe Petr Jübtner macht einen klaren Trend aus. Viele Kandidaten versuchen, ihre Parteizugehörigkeit fast schon zu verstecken. Sie schließen sich zu Verbünden zusammen, in denen die Parteizugehörigkeit nicht mehr so sichtbar ist. Als Personen wollen sie sich wählen lassen, nicht als Parteipolitiker. Oftmals schließen sich kleinere Parteien ähnlicher Ausrichtung zusammen, um gemeinsam eine Liste aufzustellen. Die tschechische Parteienlandschaft ist zersplittert. Zugleich kämpfen fast alle Parteien mit einer zurückgehenden Bereitschaft vieler Bürger, sich auf kommunaler Ebene politisch zu engagieren. Die Zahl der Kandidaten sei nochmals geringer als vor 4 Jahren, sagt Politologe Jübtner. Im Durchschnitt bewerben sich 3 bis 4 Kandidaten auf ein Mandat. In kleinen Orten liegt das Verhältnis oft bei 1:1. Das Ergebnis der Parteien wird vielfach vor allem dadurch beeinflusst, wie viele Kandidaten sie überhaupt aufstellen können. Hinter diesen Zahlen steckt eine Entwicklung mit Sprengkraft. Die traditionellen Parteien haben ohnehin eine vergleichsweise kleine Mitgliederzahl und die Bereitschaft zum Engagement schrumpft immer weiter.
Kilian Kirchgessner berichtete über die Kommunal- und Senatswahlen, die ab heute in Tschechien stattfinden. Nach Belegen für das eher schwierige Verhältnis der Europäischen Kommission zu Polen muss man nicht lange suchen. Jüngstes Beispiel: das Tauziehen um Polens Nachbarland Ungarn. Die Kommission wirft Ungarn Korruption vor und will der Regierung Gelder in Milliardenhöhe streichen. Prompt kündigt Polen an, diesen Plan zu torpedieren. Signal: die Achse Warschau-Budapest, sie steht, Brüssel ist weit, weit weg. Andererseits ist da der Ukraine-Krieg. Einigkeit tut Not, zum Beispiel bei Sanktionen gegen Russland, auf die besonders Polen drängt. Klaus Remme ist normalerweise unser Korrespondent in Brüssel, war jetzt aber in Polen unterwegs und kennt nun beide Seiten dieses ambivalenten Verhältnisses. Herr Remme, was waren denn Ihre Erfahrungen in Polen? Was sind dort gerade die wichtigsten europäischen Themen?
Herr Rudde, ich bin sicher, es sind dieselben Themen, die auch in Deutschland ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Zusammen mit anderen deutschen Kollegen hatte ich in den letzten Tagen Gelegenheit, in Polen Gespräche zu führen mit Politikern, mit Diplomaten, mit Wirtschaftswissenschaftlern, Bürgermeistern. Und natürlich beschäftigen sich alle mit den Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Wir waren etwa in Wrocław, Breslau, eine Stadt mit über 600.000 Einwohnern, die kurz nach Kriegsausbruch durch die Flüchtlingszahlen vorübergehend zur Millionenstadt wurde. Das Interesse, das haben wir gemerkt, mit uns zu reden, war sehr groß. Diese Reise wurde von der EU-Kommissionsvertretung in Berlin organisiert. Einerseits wurde viel über die EU gesprochen, aber andererseits, wie könnte das anders sein, ging es auch um die angespannten deutsch-polnischen Beziehungen. Und da dauert es dann nicht lang, bis das Thema Reparationen auf den Tisch kommt. Die Forderungen der polnischen Regierung sind konkreter geworden. Die Summe von 1,3 Billionen Euro steht im Raum. Durch eine politische Note soll das Thema jetzt offiziell auf die Agenda gehoben werden. Und unabhängig von den Chancen, eine solche Forderung durchzusetzen, wird die Diskussion das ohnehin schon schlechte Verhältnis zukünftig zusätzlich belasten. Das wurde in Warschau völlig klar.
Bleiben wir mal bei den Reparationen, die Sie gerade angesprochen haben. Schon lange ein Thema. Wieso treibt Polen es jetzt gerade so nach vorne?
Also aus meiner Sicht bieten sich zwei Interpretationen an. Von polnischer Regierungsseite wurden wir schnell und dauerhaft mit dem Thema konfrontiert. Als wir die Gelegenheit hatten, mit einem ranghohen Regierungsvertreter zu reden, ohne zitieren zu dürfen, war die Inszenierung interessant. Also ich schildere das mal kurz. Auf einer großen Leinwand wurden die polnischen Forderungen bebildert, als PowerPoint vorgestellt. Bilder vom zerstörten Warschau liefen dann durch das gesamte Gespräch hinweg. In Dauerschleife wurde uns gezeigt, auch als wir längst bei ganz anderen Themen waren, der Energiekrise etwa oder dem Umweltschutz, immer liefen diese Bilder deutscher Verbrechen in Polen im Hintergrund, allein aufgrund der Leinwandgröße zwingend dominant. Niemand sollte das für einen technischen Lapsus halten. Warum die Forderungen jetzt? Kritiker der Regierung sehen erste Anzeichen des Wahlkampfs. Es kann auch sein, dass man möglicherweise ablenken will von einem sehr, sehr schwierigen Winter. Reicht die Kohle? Das fragt man in Warschau, aber nicht nur in Warschau. Und doch sind die Töne woanders völlig unterschiedlich. Wir waren in Breslau, in Niederschlesien. Wir waren in Katowice, in Schlesien. Und nirgendwo dort hatte ich das Gefühl, dass das Thema Reparationen Priorität hat. Im Gegenteil, in Breslau haben wir gestern mit Bürgermeistern aus der Region gesprochen, alle von der Opposition, und die haben uns gesagt, wir finden diesen Streit beschämend.
Nach diesem Exkurs zum deutsch-polnischen Verhältnis kommen wir jetzt mal zurück auf die europäische Ebene. Was alle Länder umtreibt, oder ziemlich viele, das sind gestiegene Energiepreise und die Sorge vor Engpässen im Herbst und im Winter. Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat kürzlich in ihrer Rede zur Lage der Union Lösungsvorschläge gemacht. Wie kommen die an in Polen?
Na, von Regierungsseite sind vorwiegend skeptische Töne zu hören. Diese werden ja auch in Brüssel regelmäßig vorgetragen. Verbindliche Einsparziele, wenn es um den Stromverbrauch geht, davon hält man hier nichts. Die Vorschläge der Kommission, durch Abschöpfung Übergewinne günstig produzierender Stromerzeuger umzuverteilen, werden hier als zu umständlich verurteilt. Stattdessen wird Brüssel aufgefordert, mal Norwegen ins Visier zu nehmen, das mit seinen Gaslieferungen in diesem Jahr massive Übergewinne macht. Und da ist dann der Vorwurf eines Freeriders, also eines Trittbrettfahrers in dieser Krise, nicht weit. Auch wieder unterschiedliche Tonlage woanders als in Warschau, im alten Industrierevier in Katowice. Da denkt man viel pragmatischer. Da geht es wirklich um die Frage, wie komme ich durch den Winter? In vielen Wohnungen wird noch mit Kohleöfen geheizt. Das ist teuer, das ist selten geworden, diese Energie. Minderwertige Kohle wird dann verbrannt. Wenn es schlimm kommt, Herr Rudde, auch Abfälle mit allen Folgen für die Luftverschmutzung, die Umweltziele leiden. In Schlesien beispielsweise wurde die geplante Verschärfung der Anti-Smog-Verordnung fürs Erste gekippt.
Herr Remme, meine letzte Frage an Sie als EU-Korrespondent, der jetzt in Polen unterwegs war und dort mit verschiedenen Menschen gesprochen hat. Als wie weit weg werden Brüssel und Warschau denn tatsächlich empfunden?
Überhaupt nicht weit weg. Brüssel und die EU, das ist unverzichtbar für dieses Land. Ich glaube, das ist auch eigentlich fast allen klar. Das wurde auf dieser Reise, je weiter wir nach Osten fuhren, paradoxerweise immer deutlicher. Denn dort läuft die Transformation weg von fossiler Energie in den traditionellen Regionen. Ein schwieriger Übergang, der ohne Hilfe aus Brüssel unmöglich wäre. Schlesien allein bekommt in den nächsten Jahren wenigstens 5 Milliarden Euro Hilfsgelder aus Brüssel. Über 30 von 50 Städten in der EU mit der größten Luftverschmutzung sind in Polen. Mindestens 12 davon allein in Schlesien. Und dort begreift man trotz möglicher Engpässe im Winter, dass diese Transformation zwingend ist und ohne Brüssel nicht gelingen kann. Daran ändern auch die Querelen mit Brüssel und Berlin, die weitergehen werden, nichts. Es ist kein Zufall, Herr Rudde, dass in Polen in Umfragen sehr hohe Zustimmungswerte zur EU verzeichnet werden.
Perspektivwechsel für unseren Brüssel-Korrespondenten Klaus Remme. Er war in Polen unterwegs. Mit seinen Eindrücken endet Europa heute an diesem Freitag. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch und auch ein schönes Wochenende.